und herzlich willkommen zum Diskussionseckchen.
Dein Laber-Podcast zur sozialen Arbeit.
Mit Esther
und Vivi. Let's go. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Esther.
Oh, danke schön. Aber wieso sagst du das jetzt?
Weil du Geburtstag hast?
Korrekt, denn die Folge kommt ja dieses Mal an meinem Geburtstag raus. Der ja auch zufälligerweise. Ganz liebe Grüße an meine Eltern, die das herzlich gut gemacht haben. Der feministische Kampftag ist.
Ja, ich bin darauf auch ein bisschen neidisch. Dafür habe ich das bessere Wetter.
Das stimmt. Ich war als Kind auch immer ein bisschen neidisch auf die anderen Kinder, die dann irgendwie im Sommer Geburtstag hatten und da konnten die dann draußen spielen und eine große Party haben. Und bei mir ging das halt meistens nicht, weil das Wetter kalt war und scheiße. Und ich habe ja viele Geschwister und wir hatten ein nicht so großes Haus für so viele Personen. Das heißt, man konnte dann keine großen Partys feiern. Aber dafür bin ich ja sonst jetzt immer mit vielen anderen Menschen auf der Straße. Mit dir ja auch eigentlich, aber dieses Jahr natürlich nicht wegen Corona.
Dieses Jahr bin ich halt im Background.
Corona.
Und feuere euch an. Genau, und es ist nicht nur eine Special-Geburtstagsfolge, sondern auch eine Special...
Gratuliert mir alle!
8. März Kampftag-Folge.
Feministischer Kampftag.
Feministischer Kampftag.
Genau, wir wollen so ein bisschen auch über Feminismus sprechen. Aha!
Oh, was ganz Neues.
Nein.
Schon wieder.
Nein. Ja, und ein bisschen wollen wir darüber sprechen, wie es ist, im feministischen Kontext zu arbeiten und wo da vielleicht noch Differenzen sind von dem, oder wie wir uns vielleicht als Feministin verstehen, aber was dann vielleicht in der sozialen Arbeit noch nicht so umgesetzt wird, weil die Schranken dafür noch nicht so richtig offen stehen.
Und wo das vielleicht auch super schwer ist, das überhaupt theoretisch aufzudröseln.
Ja, genau. Und oder wo vielleicht der theoretische Weg schon bereitet ist, aber in der Praxis einfach noch auch an Geldern einfach mangelt.
Ja.
Wie immer.
Ja.
Wie immer.
Ja. Ja. Starten wir mal. Wo eigentlich?
Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber
Gleichberechtigung ist jedoch schon erreicht. Ja, weil wir haben ja schließlich Merkel als Kanzler. Zitat. Ende. Und ich schlage meine Frau nicht. Applaus.
Ja, und genau. Also ich weiß auch nicht, ob ihr das so scheiße findet wie ich am 8. März. Also ich finde es natürlich einerseits cool, dass ich Blumen geschenkt kriege, weil ich Geburtstag habe, aber ich möchte halt keine Rose von irgendeinem Otto da kriegen, weil der Meinung ist, jetzt ist die Gleichberechtigung damit hergestellt. Hier hast du eine Rose und aber putzen musst du halt später trotzdem die Wohnung.
Ja.
Also ich bin Feminist, weil die Frau kann entscheiden, ob ich jetzt in ihr komme oder auf ihr komme.
Ja. Weil er fragt.
Ja, oder, und das liebe ich liebe am meisten, also was ich wirklich auf den Tod nicht leiden kann, sind Cis-Männers, die denken, sie werden voll aufgeklärt oder die quasi den Feminismus als Button quasi, als Symbol
für sich... Oh nee, nicht die Pro-Feministen-Allies, da werde ich richtig sauer.
Ja, doch, genau die, die sich als Pro-Feministen ausgeben und halt aber einfach nur mega die Arschgeigen sind.
Schöne Grüße an die linke Szene.
Ja, nicht nur an die, aber viele da, ja. Und dann gefeiert werden von Männern und Flint-Personen, weil sie vermeintlich super cool sind oder beziehungsweise vor allem dann von Männern gefeiert werden und sich selbst beweihräuchern und die Flinter-Personen, die halt aber genau wissen, dass das halt einfach mega der Scheiß ist, denen wird dann schon wieder nicht zugehört.
Hm.
Und das ist halt richtig ekelhaft. Und da gibt es einige, und da gibt es ja auch hier viele in der Szene, wo ich einfach nur das Kotzen kriegen könnte.
Ja, ich mache da ja auch immer ganz oft gerne mal so wütende Postings, von wegen räumt in euren eigenen Kellern auf, weil es dann bei Zwischenmenschlichen irgendwie schon aufhört, mit der Selbstreflexion anscheinend.
Ja, wozu denn auch?
Ich fand das ganz süß, was El Hotzo da mal gepostet hatte irgendwie. Weißt du das noch? Aber ich kriege dann Mitleid, weil ich hinterher rumheule.
Genau.
Also ich bin, das war, glaube ich, die Pointe war, ich bin wenigstens reflektiert und heule dann nachher rum und dann hat die Frau wieder Mitleid oder irgendwie
ja,
so.
Ja, die Interperson, ja, ja.
Und irgendwie genau so funktioniert das leider auch.
Ja, das ist auch, ja.
Aber es gibt auch tatsächlich Cis-Männer in meinem Umfeld, die das wirklich auch wahrlich verkörpern. Ich denke da an einen.
Du denkst da an einen?
Ich denke da an einen.
Ich hoffe, einen. Du denkst nicht an den, nein, an den ich denke, weil ich der einen. Verkörpert das nicht.
Nee, den meine ich auch nicht.
Gut.
Ich habe sehr guten Freund, liebe Grüße an Carsten. Ich finde, und er schreibt sich das nicht auf die Fahne, aber hat da schon einiges voraus.
Ja, aber Männer können halt, oder es ist Männer können halt nicht feministisch sein.
Komplett. Nee, und das sagt er auch.
Ja, ja, das ist auch schön, aber... Ja, ja, genau. Und auch vielleicht nochmal feministischer Kampftag. Früher oder einige Menschen sagen dazu noch Frauenkampftag oder Weltfrauentag. Was aber.
Also steht ja im Kalender auch noch als Weltfrauentag, ne?
Ja, das wundert mich jetzt nicht.
Ja. Ja.
Deswegen. Das wundert mich jetzt hier nicht. Es gibt ja auch noch Straßen, die nach irgendwelchen Kriegs.
Ja.
Menschen benannt worden sind oder Kolonialisten oder irgendwelche Nazi-Namen tragen. Also das wundert mich nicht. Nur, aber es ist der feministische Kampftag, denn der feministische Kampf schließt ja nicht nur Frauen mit ein, sondern natürlich noch Lesben, Inter, Trans, Asexuelle, Bi, Queer, habe ich was?
Alle benachteiligten Personen vergessen? Dieses patriarchalen Systems einfach.
Ja, alle Menschen, die quasi unter dem patriarchalen System leben. Also alle außer Cis-Men.
Ja. Tut mir leid für euch.
Und selbst nicht. Da ist es ja, also gibt es ja auch nochmal Abstufungen, weil natürlich weiße Cis-Männer in der gehobenen Mittelschicht, beziehungsweise ja doch, oder in der ab der gehobenen Mittelschicht einfach die höchsten Profiteure des Patriarchats sind.
Ja.
Sind. Ja, genau. Vielleicht, ja, jetzt, wo wir dabei sind, da ordentlich rumzuschimpfen, können wir ja mal darüber sprechen, wie das denn eigentlich ist. Also wir arbeiten ja im feministischen Kontext, arbeiten aber tatsächlich eher noch innerhalb eines binären Rahmens, weil wir ja in einer Einrichtung, in einer Schutzeinrichtung für Mädchen und junge Frauen arbeiten.
Genau, und entstanden ist die Einrichtung ja auch quasi in der, in Anführungsstrichen, altfeministischeren Welle.
Ja.
Die also sich noch sehr, sehr doll auf diesen binären Differenzen, also habe ich das jetzt richtig gesagt, stützt.
Ja.
Und das ist ja auch nicht unbedingt nur negativ, sondern es war und ist in gewissen Teilen ja auch wichtig, um innerhalb des Patriarchats diese Unterscheidung vorzuheben in Hinsicht auf die Benachteiligung, die dieses Rollensystem mit sich bringt, was hier so propagiert wird.
Ja, also weil also das ist ja quasi der Differenzfeminismus sozusagen, dass nur unterschieden wird in männlich und weiblich, was natürlich nicht mehr ganz zeitgemäß ist.
Nee.
Aber das ist halt damals sehr, sehr wichtig gewesen und auch teilweise, wie du gesagt hast, immer noch wichtig, um eben einfach erstmal aufzuzeigen, es gibt halt diese Ungleichheiten und trotzdem ist es natürlich so, dass weiße Frauen weniger benachteiligt werden als jetzt zum Beispiel schwarze Frauen oder als zum Beispiel Transpersonen.
Ja, oder Mehrfachdiskriminierung.
Ja,
genau. Du bist halt eine schwarze Frau mit einer Beeinträchtigung und dann eventuell vielleicht auch noch eine Transfrau.
Ja, und dann hast du ja eine Mehrfachdiskriminierung oder religiöse Diskriminierung, gibt's ja auch ganz krass. Ja, aber auf jeden Fall brauchte es dieses Paradigma erstmal, um überhaupt quasi Schutzräume zu errichten. Und es gibt ja mittlerweile viel bessere oder viel mehr Ansätze, intersektionalen Feminismus zum Beispiel von Kimberly Crenshaw. Ich muss bei den Nachnamen immer an Peter Shaw von den 3 Fragezeichen denken.
Stimmt, ja.
Und ich glaube, bei den 3 Fragezeichen gab es auch einen Fall mit einer Kimberly Crenshaw.
Oh, du Brain, ey.
Ja, 3 Fragezeichen, Ultra-Fan, tut mir leid, sorry. Ja, das war ein kleiner Exkurs.
Du wolltest zu Kimberly Crenshaw in Hinsicht auf Mehrfachdiskriminierung? Wolltest du da noch weiter einsteigen oder nur zum intersektionalen Feminismus überleiten?
Ja, eher überleiten, glaube ich. Und genau. Dann bin ich bei den drei Fragezeichen hängen geblieben.
Der intersektionale Feminismus. Feminismus ist intersektional. Das sollte in der Theorie immer so sein.
Ich glaube, das ist ein sehr, also Vivi, das ist ein absolut kluger Satz.
Ja,
ich sage. Der intersektionale Feminismus. Feminismus ist intersektional.
Ich bin immer klug.
Wow.
Ja.
Wow.
Aber das ist jetzt das Topic. So. Ich weiß halt keine bessere Einführung gerade.
Nee, ist nicht schlimm, ist gut.
Genau, also wir agieren möglichst im Hinsicht des intersektionalen Feminismus. Das heißt, dass wir eben Mehrfachdiskriminierung mit einschließen, dass wir uns
das hört sich weiter an, als würden wir das selber machen.
Nee. Ich glaube, die Menschen verstehen das schon, wie ich das meine. Jetzt habe ich mich aufgehangen, dass wir über das binäre Geschlechterordnungssystem hinaus denken und möglichst auch handeln wollen.
Ja. Und es ist halt, also wir beide verstehen uns halt in dem Sinne oder versuchen halt in dem Sinne privat natürlich intersektional feministisch zu sein, weil ich glaube, Versuche ist das richtige Wort.
Weil wir eben weiß und privilegiert sind.
Ja, naja, ich glaube, du kannst es halt trotzdem versuchen, so gut umzusetzen, aber halt eben, weil ich denke, Versuche ist das richtige Wort, weil ich glaube, es gibt einfach für uns noch viel zu lernen.
Ja.
Genau, und ich möchte hier auch nochmal darauf hinweisen, intersektionaler Feminismus oder Intersektionalität ist total gut und total wichtig, aber wird auch kritisiert.
Mhm. So wie jede Strömung.
Ja, wird aber ganz viel kritisiert, weil sie jüdische Perspektiven nicht einbezogen hat. Und erst jetzt quasi wird das aufgearbeitet, weil dauernd davon ausgegangen wird, dass Juden und Jüdinnen weiß sind, was aber nicht stimmt.
Ja.
So, und auch Juden und Jüdinnen sind selbstverständlich leider sehr krass von Diskriminierung betroffen und auch oft mehrfach diskriminiert. Das ist halt eine andere Form als jetzt zum Beispiel rassistische Diskriminierungserfahrungen, aber hat halt auch, also ist halt auch wichtig, darum zu wissen und diese Perspektive mit einzubeziehen, weil sonst, also intersektional kann halt nur intersektional sein, wenn wirklich alle Perspektiven mitgedacht werden.
Ja, klar.
Und dann geht das halt nicht zu sagen, ja, hier, und dann halt selbst irgendwie antisemitische Ressentiments hervorzubringen. Deswegen ist das nochmal ein wichtiger Hinweis, der mir sehr am Herzen liegt.
Ja, ist auch gut und richtig, genau. Und genau, in der Theorie soll das eben so sein und in der Praxis gibt es da dann doch gewisse Hürden.
Ja, in der sozialen Arbeit leider
vor allem. Genau, in der sozialen Arbeit. Wenn Mensch jetzt von dem Konstrukt soziale Arbeit allgemein ausgeht, sind in hierarchischen Positionen immer noch vermeintliche Cis-Männer in den höheren Stufen
vertreten.
Ja.
Ja, oft besser bezahlt. Also Chefetagen sind oft Männer einfach. Also wenn wir jetzt von Männern sprechen, dann gehen wir von Cis-Männern aus und würde ich das nochmal extra benennen. Weil in diesem Fall, wenn wir von Männern sprechen, sprechen wir quasi von Profiteuren des Patriarchats und das sind dann natürlich Cis-Männer. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren.
Chefetagen,
Männer, die da drin sitzen, genau, und halt auch dementsprechend natürlich besser vergütet werden. Ja, und halt so auch viel, also ich meine, ich glaube, Menschen, die Machtpositionen haben, geben diese nicht so gern ab.
Nee, definitiv nicht.
Ja. So, und das Problem ist halt auch, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, die hauptsächlich binär denkt.
Mhm.
Und das lockert sich jetzt so ein bisschen innerhalb von bestimmten Szenen oder innerhalb von bestimmten Gruppierungen, dass jetzt halt mal ein bisschen darüber hinaus gedacht wird, Gott sei Dank. Ich freue mich auch super darüber und dass es vielleicht auch ein bisschen mehr in der Gesellschaft ankommt, dass es mehr gibt als nur zwei Geschlechter. Das ist Fakt und das ist auch super so, dass das so ist. Aber es ist halt noch nicht quasi im System so angekommen. Also ich meine, wir haben jetzt erst seit 2010, glaube ich, müssen Kinder nach der Geburt nicht mehr operiert werden, wenn sie intergeschlechtlich sind. Was ich einfach nur, also ich, tut mir leid, aber ich finde das einfach nur total menschenfeindlich und verachtend, zu sagen, okay, jetzt kommt hier ein Kind auf die Welt und es muss sofort entschieden werden, was für ein binäres Geschlecht es denn haben soll, anstatt es einfach Kind sein zu lassen, weil es doch überhaupt nicht schlimm ist.
Aber ich glaube, der Fokus liegt auch müssen nicht mehr, aber ich glaube, es wird immer noch praktiziert, weil es den Eltern vereinfacht wird oder weil die Eltern sich das vielleicht auch einfach machen.
Ja, weil das, dass es halt erst so spät abgeschafft worden ist, finde ich schrecklich.
Wahnsinn.
Also ich finde, das ist schrecklich, weil es ist ja einfach auch etwas, was den Kindern quasi weggenommen worden ist, Teil ihrer Identität. Das ist halt was anderes als, keine Ahnung, das ist nichts Wichtiges.
Mhm.
Also meiner Meinung nach ist das ist nicht irgendwie, oh, das Kind hat einen Herzfehler und muss sofort operiert werden, sondern das ist halt kein binäres Geschlecht dann.
Ja.
Oha.
Scheiße.
Und Schublade. Nun? Also das ist ja schrecklich. Oh ja. Nein, jetzt können wir weder das blaue noch das rosane Band nehmen. Oh nein, why?
Und wo wir da bei Hierarchien sind, Menschen außerhalb der binären Geschlechtsordnung erreichen natürlich auch seltenst irgendwelche hohen Positionen, und auch in der sozialen Arbeit repräsentieren sie sich eher selten.
Natürlich, weil nicht-binäre Personen sind ja auch leider auch Diskriminierung ausgesetzt und auch oft mehrfach Diskriminierung und auch oft, was ich wirklich schrecklich finde und schade, von quasi unterschiedlichen Gruppierungen. Also einmal von der Gesellschaft, also mittlerweile kannst du ja Gott sei Dank irgendwie auch angeben, dass du weder weiblich noch männlich bist, sondern divers.
Ja.
Also so, also quasi dieses, also dann das D? Ist das denn D im Ausweis auch? Das finde ich total gut. Aber es ist halt noch nicht so, also es ist halt noch nicht so umgesetzt worden in der Gesellschaft.
Nö.
Also dass halt viele Leute trotzdem noch machen und zeitgleich, was ich halt auch so krass finde, boom, überall diese Gender-Reveal-Partys, wenn eine Person schwanger ist.
Ja.
Als ob du halt schon weißt, was für ein Gender dein Kind hat, wenn du das biologische Geschlecht quasi weißt. Mhm. Deswegen weißt du es halt noch lange nicht. Und ich finde, das ist richtig beschissen. Das ist ja ein Trend, der eigentlich aus den USA kommt.
Und der ist auch gar nicht so alt. Das ist ja das Tragische.
Ja, genau. Und mittlerweile ist er halt ja auch hier in Deutschland angekommen. Und das vereint für mich auf jeden Fall nochmal total Kapitalismus und quasi diese Vorstellung, diese binäre Vorstellung, Wertevorstellung, was ich richtig doppelt ekelhaft finde, weil quasi einmal mega viel Geld damit natürlich gemacht wird. Also ich meine, es ist ja auch eine Party, weißt du, was es kostet?
Ja.
Dann lädst du 1000 Leute ein und dann irgendwie blau oder rosa, blau oder rosa, blau oder rosa.
Und Torten oder wie das rübergebracht wird, oft ja mit Tortenfüllung, ja, die kosten ja auch. Ja.
Also es ist einfach total, ich finde das einfach total blöd.
Ja.
Und dann auch, also ne, es ist ja auch seit einigen Jahren jetzt gang und gäbe, dass es Spielzeuge für Mädchen und Spielzeuge für Jungs gibt. Und
Getränke. Nicht nur Spielzeuge, Lebensmittel.
Ja, vor einigen Tagen waren wir bei Penny. Was soll das, Penny? Was, Penny? Was zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht? Wein für Mädelsabende. Und Wein für Männerabende. Es sind ja auch keine Frauenabende, es sind Mädelsabende und Männerabende. Und für den Alltag.
Ja, ich glaube, es gab einen Wein, der stand sowohl als auch.
Ja. Oh, das ist der einzige Wein, das ist auch der einzige Wein, den nicht binäre Personen trinken.
Geschlechtsneutral.
Aber auch nur ganz minimal. Also, und dann frage ich mich, darfst du als Frau den Wein für die Männerabende kaufen?
Nee, dann wachsen mir Brusthaare.
Ich habe auch welche.
Ja, also es ist einfach noch allgegenwärtig. Und was mich immer so aufregt, ist, wenn dann vermeintlich reflektierte Personen als Expertinnen in der Presse herangerufen werden und das dann kritisch hinterfragen. Ja, wir haben andere Sorgen, als jetzt noch divers anzubieten, sagt dann eine Kerstin Ott, die ja damals für Aufsehen erregt hat, weil sie bei Let's Dance mit einer Frau tanzen durfte. Also mich regt das einfach so auf, wenn halt gerade solche Personen rangezogen werden und das dann irgendwie, ja, aber das machen halt die Medien auch absichtlich.
Ja.
Genauso wie BIPOC-Personen gefragt werden, die das dann auch irgendwie runterspielen, die Rassismen, die wir so haben. Und ja. Das wird dann irgendwie verallgemeinert, weil der und der hat ja gesagt, das ist nicht so schlimm. Und das machen sie halt genau, mit so feministischen Themen gerade auch wieder richtig, richtig doll.
Ja, ja, und was ja auch, wer ja auch ein großer Träger tatsächlich davon ist, ist ja TEDFM, die mal sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben früher.
Also die Arbeit ist auch nach wie vor gut.
Ja, aber hinsichtlich die ist halt jetzt transfeindlich.
Hinsichtlich Gewaltaufklärung meine ich jetzt.
Ja, aber nur innerhalb der Binaritäten.
Genau.
Binaritäten oder Binaritäten.
Das war auch eine wichtige Arbeit. Also die haben sehr viel zu Beziehungsgewalt und haben dieses Phänomen des Fremdtäters quasi ausgeräumt und aufgeklärt über Gewaltformen in Partnerbeziehungen.
Ja, die haben auch das viel zu wichtig. Gewalt im Namen der Ehre gemacht
das und
das war
wichtig.
Auch sehr wichtig.
Genau.
Aber sie sind quasi leider stehen geblieben.
Ja.
Und das ist halt das Problem, wenn sich Personen, Gruppen, also gerade so eine große Organisation, die halt auch viel Einfluss hat, nicht weiterentwickeln wollen und dann halt transfeindlich und
Islamfeindlich
werden, das geht halt nicht klar. Also es ist halt nicht cool und dann muss da halt, also es gibt ja viele Stimmen dagegen, aber es ist halt irgendwie auch noch nicht so angekommen, weil es halt irgendwie so eine sehr etablierte Organisation ist. Genau, und da fehlt es dann halt irgendwie da drin. Da spiegelt sich ja auch so ein bisschen das Generationen-Dilemma mal wieder. Also das quasi natürlich klar, also wir wollen auch auf gar keinen Fall irgendwie die Arbeit von Feministinnen aus früheren Zeiten schmälern. Also es ist auch wichtig gewesen, damit halt eben mal weitergedacht werden kann, aber trotzdem darf halt dann nicht stehen geblieben werden, sondern wir müssen halt weiterdenken. Und es gibt halt nicht nur zwei Geschlechter, sondern es gibt mehr Geschlechter. Es gibt Menschen, die sich gar keinem Geschlecht zuordnen wollen können. Und es gibt halt auch nicht nur weiße Perspektiven, sondern sehr viel andere Perspektiven. Und die sind halt wichtig. Und die muss ein Mensch halt oder sollte Mensch halt in die Arbeit mit einbeziehen. Und die sollte Menschen halt auch umsetzen. Oder es wäre halt im Idealfall bräuchten wir ja bestimmte Arbeiten gar nicht. Also in der Utopie bräuchten wir ja keine Schutzräume, weil dann quasi die nicht notwendig wären. Aber wir sind ja nicht in der Utopie und deswegen müssen wir halt unsere Schutzräume, so wie sie sind, halt neu überdenken oder neu konzipieren oder ausweiten oder halt mal neue Schutzräume bauen.
Ja.
Es gibt jetzt irgendwie in Berlin gibt es jetzt, glaube ich, den einzigen, also eine einzige Versuch, einen Schutzraum für queere Jugendliche zu schaffen. Das ist der einzige Schutzraum, quasi die einzige Inobhutnahme oder feste Einrichtung, die ausschließlich queere Personen aufnimmt.
Ja.
Und das ist total cool, aber es gibt halt eine. Und es gibt ja auch, also Mädchenhäuser gibt es irgendwie, ich glaube, 17 in ganz Deutschland. Und es gibt halt irgendwie auch ganz wenig, also auch zu wenig Frauenhäuser natürlich, aber es gibt halt auch kaum, also es gibt halt sowas wie Jungenhäuser oder so, wo Jungen vor Gewalt fliehen können, gibt's halt auch nicht. Und gut, es gibt jetzt ein paar Männerhäuser quasi, aber auch da wird natürlich nur in Binaritäten noch gedacht.
Ja.
Und es müsste halt ausgeweitet werden, dass halt speziell dann halt auch Schutzräume für queere Personen entstehen oder die Schutzräume, die schon bestehen, eben so weit ausgebaut werden können, dass sie halt auch ein Schutzraum sind für queere Personen.
Das ist auch eben das, wenn wir von Utopie reden. In der Utopie umfasst Feminismus alles und in der Realität gibt es aber unterschiedliche Strömungen, weil es eben faktisch nicht so ist. Es gibt dann Queer-Feminismus, es gibt Black-Feminism, der ganz früh entstanden ist, neben dem White-Feminism. Und damals auch super, super wichtig war, weil diese Perspektive einfach
immer noch wichtig ist.
Damals noch mehr übersehen wurde als heute. Heute immer noch zu wenig gesehen wird. Und dann entstanden eben auch, ja, wie gesagt, Queerfeminismus. Und jetzt heißt es, Feminismus ist insgesamt intersektional. Und das ist faktisch aber nicht in der Praxis immer so oder ja, zu selten lässt sich das komplett umsetzen.
Ja, leider, weil halt eben auch Gelder einfach fehlen, um jetzt praktisch die Arbeit zu leisten.
Mhm.
Also ich meine, der Schutzraum, in dem wir arbeiten, da fehlen halt auch Gelder.
Ja.
So, und Schutzräume bekommen halt voll wenig staatliche Unterstützung. Also es ist halt eigentlich immer, okay, wenn jetzt irgendwie mal wieder, keine Ahnung, sehr viele Femizide irgendwie geschehen und das halt mal wieder ganz viel in den Schlagzeilen ist, also wenn das halt mal wieder medial sehr aufgebauscht wird und es politischen Druck gibt, dann kriegen Schutzräume halt mal mehr Unterstützung in großen Gesten, aber die kriegen sie halt nicht dauerhaft.
Mhm.
So, und das ist halt das Problem. Also wie willst du einen Schutzraum ausbauen, wenn der Schutzraum, so wie er jetzt zum Beispiel ist, die ganze Zeit um das Bestehen kämpfen muss?
Ja.
Na, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Wie soll da denn halt weiter gut gearbeitet werden? Wie sollen dann Fortbildungen bezahlt werden? Weil das ja auch wichtig ist. Fortbildungsarbeit ist total wichtig. Also sich weiterzubilden, eben auch damit Organisationen oder halt Schutzräume nicht stehen bleiben, sondern um halt weiterzukommen. Und dafür brauchst du halt leider Geld.
Ja.
It's heavy. Ja. Heavy is the head that wears the crown.
Ja.
So, also es ist sehr schwer. Und es wäre natürlich, also, und natürlich dann trotzdem intersektional zu arbeiten. Das heißt halt aber auch, ne, wieder, das haben wir ja auch in der Folge davor schon gesagt, es ist wichtig, ein Team zu haben, was halt nicht nur weiß ist.
Mhm. Und es erfordert sehr, sehr viel eigenes Engagement, das intrinsisch motiviert ist.
Ja.
Weil aufgrund dem, was du eben gesagt hast, dass wir ums Bestehen kämpfen müssen, bleibt da halt wenig Zeit und Energie, das insgesamt konzeptionell neu aufzudröseln, neu einzuarbeiten, sondern das muss von den Mitarbeiterinnen oft selbst initiiert werden oder praktiziert.
Ja, aber deswegen gibt es in solchen Räumen, also ja auch zum Beispiel in queeren Schutzräumen oder so, gibt es ja hauptsächlich dort auch Menschen, die da wirklich Bock drauf haben, weil also klar kriegen wir ein gutes Gehalt für unseren Berufsstand und so, aber für das, was wir eigentlich leisten, ist das Gehalt halt prinzipiell zu niedrig.
Mhm.
Also, weil Geld halt leider fast die einzige Form von Anerkennung ist, außer halt, was du irgendwie nochmal von deinen Chef-Etaginnen...
Oh, geil!
Dieses Mal habe ich ein Wort geändert.
Ich achte die ganze Zeit so penibel darauf, dass mir das nicht nochmal passiert.
Das ist so
irgendein neutrales Wort, einfach Gender, weil ich im Mut bin. Schön.
Ja, ich war auch im Mut. Ich habe Etaginnen. Den Chef-Etaginnen.
Ja.
Da kriegst du ja auch manchmal Lob, aber es wäre halt natürlich schön, auch irgendwie gesellschaftlich mehr Anerkennung zu erhalten.
Ja.
Also von der breiten Masse.
Ja, klar.
Und manchmal kriegen wir auch von unseren KlientInnen Lob und Anerkennung. Oder es gibt halt tolle Situationen, wo du danach dich fühlst wie die Superpädagogin.
Ja, genau. Also, aber das ist halt die Frage, können wir in einem binär orientierten Schutzraum, auch einen Schutzraum für nicht-binäre Geschlechter bieten. Muss das immer gesondert stattfinden?
Nee, muss es nicht. Ich glaube, wir müssen halt, ich glaube, Mensch kann das System ändern. Also wenn wir sind ja selbst Teil des Systems und als Teil des Systems können wir halt auch den Teil des Systems, das wird jetzt ein tricky Satz, als Teil des Systems können wir den Teil des Systems verändern, in dem wir selber sind. Oder wenigstens zum Teil verändern. Und das tun wir ja zum Beispiel zum Teil halt auch schon. Mhm. Also noch nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, insgesamt für die Zukunft. Aber weil halt auch Mittel fehlen.
Mhm.
Und vielleicht auch einfach, also Größe fehlt. Also Größe jetzt im Sinne von
Räume.
Platz, ja, Räumlichkeiten, genau. Und Mitteln halt eben. Und im Kleineren schaffen wir das schon. Also, na klar, ja, ne? Also, dass wir halt auch teilweise queere Jugendliche bei uns haben, ist ja so. Es müsste halt einfach, also wäre halt natürlich schön, wenn wir das noch mehr fördern könnten quasi, dass wir halt so ein bisschen mehr noch was verändern.
Ich finde ja auch, dass das Grundprinzip feministischer Arbeit ist ja nun mal an den Benachteiligungen anzuknüpfen, die dieses gesellschaftliche System Patriarchat eben mit sich bringt für die betroffenen Gruppe. Und die betroffenen Gruppe sind halt eben schon lange nicht mehr Mädchen,
ja,
und Frauen. Und dementsprechend passt ja dieses Grundkonstrukt, dieses Grundprinzip eben auf alle Flinter-Personen.
Ja, toll. Also, und ich glaube halt aber, um da eine wirklich gute Arbeit auch zu leisten, müssten halt, also wie gesagt, müssten halt auch krasse Weiterbildung auf jeden Fall passieren. Und es müsste quasi auch mehr darauf geachtet werden, dass das Team halt in dem Fall auf jeden Fall noch diverser wird. Das heißt, vielleicht auch gezielt Transfrauen bevorzugen bei der Einstellung, genauso wie Frauen bevorzugt werden bei uns, die BIPOC sind.
Ja.
Genau.
Das würde ich mir auch wünschen, aber es ist leider unter vielen alteingesessenen Feministinnen oft so, dass sie da so eine Gefahr sehen, Transpersonen auch in Schutzräume zu lassen. Das finde ich ist ein super, super schwieriges Thema.
Ich glaube, das ist halt etwas, wo du sehr behutsam quasi, weil natürlich die Arbeit soll nicht geschmälert werden,
nee,
von den älteren Personen, die da viel bewegt haben. Das darf sie auch nicht. Das ist total wichtig, die Arbeit zu schätzen, weil sie wichtig war,
ja,
und quasi ein Wegbereiter war. Ich glaube, da musst du ganz behutsam sein und mit mit vielen Sachen vielleicht langsam voranschreiten, aber halt voranschreiten. Ein steter Tropfen höhlt den Stein. Also quasi, ja, doch, schon. Also so ein bisschen immer mal wieder. Und vielleicht werden nicht alle Sachen umgesetzt werden, aber vielleicht werden dann halt kleine Sachen umgesetzt werden.
Ich glaube, in dem Sinne schaffen dann auch Tatsachen umdenken.
Ja, genau.
Dass, wenn wir halt immer mehr Mädchen bei uns haben, die sich in Anführungsstrichen outen, sich nicht so zu fühlen oder sich überhaupt nicht binär zu fühlen, werden Tatsachen geschaffen.
Ja, und mit denen dann auch umgehen.
Darauf antworten
und eine gute Antwort schaffen. Und das ist halt, erfordert halt eine gute Arbeit, eine gute Zusammenarbeit. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ist halt eine wichtige Voraussetzung, um halt dann wieder neu zu überdenken. Weil ich glaube, Schutzräume wurden immer wieder neu überdacht. Und müssen es halt auch immer wieder werden, ne? Also das ist genau das, was ich vorhin meinte. Wenn du stillstehst, dann ist das quasi dein Todesurteil.
Ja.
Also dann bist du halt irgendwann so eine Organisation, die halt irgendwie, ja, nicht freundlich ist.
Ja, auch nicht im Sinne der Betroffenen arbeitet und wo sich Betroffene dann ja auch gar nicht wohlfühlen. Und wir wollen ja bewirken, wir wollen ja Realitäten verändern und dementsprechend, wenn wir Realitäten verändern wollen, dann müssen wir auf die Realitäten, die gegeben sind, eben auch antworten.
Ja.
Und die erstmal wahrnehmen und richtig erkennen. Und da können wir nicht Augen und Ohren zumachen und sagen, es gibt aber nur.
Nee, das ist ja sowieso veraltet. Und vor allem ist es ja so, den Kampf gegen das Patriarchat können wir halt nur gemeinsam bestreiten.
Genau.
Und den möchte ich halt auch nur gemeinsam bestreiten, weil es bringt mir nichts, wenn eine meiner Schwestern oder Brüder weiterhin unterdrückt werden. Dann bringen halt die eigenen Ketten, die vielleicht ein bisschen losgelöst worden sind, nichts.
Nee.
Also meinem Verständnis nach. Es bringt mir nichts, frei zu sein, wenn jemand anderes unterdrückt wird.
Ja.
Für mein Verständnis.
Mhm. Wobei wir dann auch wieder beim Fass sind. Feminismus muss auch immer antirassistisch sein.
Ja, natürlich. Und, also alles andere, tut mir leid, aber ja. Feminismus, der, also es gibt keinen Feminismus, der rassistisch ist. Das ist nicht Feminismus. Das Nein. ist Scheiße.
Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich wollte gerade sagen, es gibt kein Horror in der Utopie, aber es darf ihn nicht geben.
Naja, also so. Es gibt Leute, die bezeichnen sich als Feministinnen, mhm. sind aber rassistisch, sind halt aber keine Feministinnen.
Ja. Das sehe ich auch so.
So, es ist genauso wie das Feminismus halt, also intersektionaler Feminismus muss halt wirklich alle Perspektiven mitdenken. Sonst mhm. ist es nicht intersektionaler Feminismus, sondern mhm. halt irgendein anderer Feminismus, aber halt nicht intersektional.
Ja. Inner. Und dann halt auch nicht kapitulieren und ja, scheiße. So,
ja, es ist halt wichtig, voneinander zu lernen. Und es ist auch nicht, es ist gut, ne, es ist auch nicht schlimm, mal Fehler vielleicht zu machen, solange sie halt nicht so gravierend sind. Sondern es ist halt ein Lernprozess und es ist ein stetiger Prozess. Und vielleicht sind wir halt irgendwie mal 70 und dann gibt es ganz neue Erkenntnisse. Also du bist als erstes ja. 70. Aber
danke, so. Schön nochmal.
Aber dann gibt es vielleicht nochmal andere Perspektiven, die wir halt vielleicht auch dann erstmal verstehen müssen. Und ich denke, es ist halt total wichtig, wirklich alle mitzudenken. Ja. Auch Omis abzuholen. Die vielleicht schon was Tolles geleistet haben. Gut, dann sind wir vielleicht auch schon. Oder ich bin dann vielleicht eine Omi. Auf jeden Fall sind wir dann doch, wir sind dann beide Omis, aber wir sind dann ja alt und ich mag Omis.
Ja.
Oh Mama. Ja,
wir wären heute echt super gerne auf die Straße gegangen.
Ja, also ich gehe ja, aber nicht direkt auf eine Straße, sondern auf die geschlossene. Auf die geschlossene.
Ja.
Auf eine geschlossene Kundgebung.
Und ich genau. kann nur per Livestream unterstützen, aber
ja, du eigentlich musst das schicken.
Ja, eigentlich lieben wir die Demos.
Ja, natürlich.
Das,
aber es ist ja natürlich nicht nur Demo-Tag, es ist ja auch ein Streiktag.
Ja, das definitiv. Heißt, wir können nicht streiken.
Doch. Könnten wir. Was glaubst du, was denn los wäre?
Ja, aber es ist, ich finde, es ist irgendwie schwierig auch im Kontext von unserer Schutzaufgabe.
Ja, aber auch da könnten wir streiken. Wenn wir ganz konsequent wären, würden wir streiken.
Mhm.
Dann würden wir nicht zur Arbeit kommen, und zwar alle nicht. Was glaubst du, was da los wäre?
Ja.
Ich glaube, die wären richtig verwirrt.
Minimal.
Ich glaube, die wären, ja doch, ich glaube, also stellt euch doch mal vor, wenn einen einzigen Tag nur für eine Stunde alle Flinter auf der ganzen Welt die Arbeit niederlegen würden. Also wirklich jegliche Arbeit. Und natürlich können nicht alle Personen ihre Arbeit niederlegen. Na klar, gibt es Carework, die du dann nicht abgeben kannst. Natürlich wird eine Person, die ein kleines Kind hat und alleinerziehend ist, nicht das kleine Kind jetzt für eine Stunde in die Ecke legen und sagen, du, weißt du was? Scheiß dich halt voll.
Ja.
Hab halt Hunger. Ich mache jetzt nichts. Natürlich nicht. Es gibt sehr, sehr viele coole, unterschiedliche Streikformen. Und auch wenn ein Mensch nicht daran teilnehmen kann, reicht es halt manchmal aus, sich einfach solidarisch zu zeigen. Und manche Menschen haben dafür auch gerade keine Kraft. Und das ist auch okay.
Ja.
So, und was ich halt fordere, ist auf jeden Fall, dass sich die Männer, also die Cis-Männer, wenn sie sich solidarisch zeigen wollen, was sie mal tun sollten, diese Kackvögel. Nein, natürlich nicht alle Männer sind scheiße, aber
nein,
schon viele.
Nicht jetzt so Männer-Trash.
Ja, das Fass machen wir heute nicht auf, sonst wären wir hier nie fertig. Ja, aber Männer sollten sich halt auf jeden Fall solidarisch zeigen und halt nicht nur am 8. März mal irgendwie Carework übernehmen, sondern halt jeden Tag Carework übernehmen.
Mhm.
Oder, also weil der 8. März ist jeden Tag.
Jeden Tag hab ordentlich mit Frauen, mit Flinterpersonen umgehen.
Ja, ja, jeden Tag ordentlich umgehen und jeden Tag sich selbst reflektieren und lernen und Vorbild sein.
Mhm.
Das ist halt auch total wichtig. Also es ist auch total wichtig, dass Jungen, also jetzt Jungen, wenn die sich auch als Junge sehen, also ich sage jetzt mal Junge, quasi Jungen Vorbilder haben in Männern, die halt eben nicht den Oberpatriarchen raushängen lassen, sondern ja. sich halt auch wirklich, also sich halt auch wirklich verhalten. Und ich meine jetzt aber auch nicht die Männer, die das immer so vorspielen, mhm. sondern halt wirklich, die dazu wirklich stehen und das halt auch machen, wenn keiner guckt.
Ja.
Das nervt mich nämlich am allermeisten, dass am 8. März dann immer alle was machen und behaltet eure Scheißblumen für euch. Wir wollen keine Rosen, wir wollen eine Gleichberechtigung und wir wollen, dass alle Flinterpersonen gleichberechtigt behandelt werden und gleichwertig behandelt werden und dass es nicht irgendwelche transfeindliche Scheiße gibt und wir wollen keine rassistische Scheiße und wir wollen keine antisemitische Scheiße, wir wollen gleichwertig behandelt werden.
Das wieder zu viel verlangt, ne?
Ja, genau. Und abschließend wünsche ich mir zum Geburtstag, dass ihr alle wild spendet. Ja, wirklich. Spendet an Schutzräume. Könnt ihr finden, wenn ihr das ein bisschen googelt, dann findet ihr Schutzräume in eurer Nähe und da könnt ihr spenden, wenn ihr könnt. Oder spendet an Organisationen, die für Aufklärung sorgen, die nicht nur weiß sind. Spendet an Menschen, die das wirklich brauchen und an Gruppierungen, die das wirklich brauchen. Und seid ein bisschen wachsam, versucht vielleicht ein bisschen ja selbstkritisch zu sein und zuzuhören. Und ja,
ich glaube, das reicht auch erstmal, ne?
Sowas alles, ne? Und ab auf die Straße, wenn das geht. Ach so, und es gibt coole Demoformen, wenn ihr nicht demonstrieren gehen könnt, weil das vernünftig ist, zu diesen Zeiten nicht demonstrieren zu gehen. Mhm. Hängt Sachen aus dem Fenster oder verfolgt Online-Streams oder postet was dazu.
Ja.
Seid, ihr könnt aktiv sein.
Versucht, die Straßen einfach bunt zu machen.
Ja, mal was mit Kreide auf. Und QuerdenkerInnen könnt ihr Hundekacke auf den Kopf werfen oder sowas. Schön, dass ihr zugehört habt. Ja. Bis dann.